Einen schönen guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zu unserer Pressetelefonkonferenz zum dritten Quartal 2016/17. Bitte beachten Sie wie üblich auch unseren Disclaimer. Und noch einen Hinweis, wie immer oder insofern nicht anders angegeben, sind alle Zahlen in der Präsentation Vorsonderfaktoren. Und damit übergebe ich auch schon an Herrn Koch, der unsere Ergebnisse für Q3 präsentieren wird.
Ja, vielen Dank, Herr Stahlschmidt, und auch guten Morgen zusammen von meiner Seite. Ich freue mich wirklich sehr, Sie auf der Pressetelefonkonferenz der neuen Metro begrüßen zu dürfen. Als ein wirklich neues Unternehmen wollen wir besonders Augenmerk auf Kundennähe, Einfachheit und Transparenz legen. Und in dem Sinne haben wir uns auch die Freiheit genommen, unsere Präsentation an ein paar Stellen auch schon mal anzupassen. Im Dezember vergangenen Jahres haben wir unser Ziel hinsichtlich des Anstiegs des Gesamtumsatzes, der berichteten EBITDA-Marge und der Free Cashflow Conversion ja schon bereits verkündet. Und auch wenn das natürlich mittelfristige Ziele sind, glaube ich, sagen zu dürfen, das dritte Quartal gibt schon einen außergewöhnlichen guten Eindruck, wohin die Reise geht. Wir haben starkes Umsatzwachstum generiert, wir haben eine stabile EBIT-Marge erreicht und vor allen Dingen das berichtete Ergebnis ist deutlich verbessert. Das liegt natürlich auch daran, dass wir deutlich geringere Sonderfaktoren verzeichnen konnten im dritten Quartal. Und es ist uns gelungen, einen deutlich verbesserten Free Cashflow abzuliefern. Insofern ist das schon so ein Stück weit eine Indikation, wo die Reise mit der neuen Metro hingeht. Aber schauen wir uns vielleicht die einzelnen Positionen nochmal im Detail an. Fangen wir mit dem Umsatz an. Der ist flächenbereinigt, also like for like, um 2,6% gewachsen. Der berichtete Umsatz ist sogar fast um 5%, um genau zu sagen 4,9% gewachsen. Dabei hat auch dieses Mal wieder die Belieferung einen großen Beitrag geleistet, nämlich ein Wachstum um 30% ist dort erzielt worden. Das zweite ist die Stabilität in der Marge. Und hier haben wir auch aufgrund der stabilen Entwicklung im Wholesale-Geschäft und eben auch durch die deutlich niedrigeren Sonderfaktoren uns merklich auf 2,3% berichtet verbessert. Wie Sie auch wissen, werden wir ab dem neuen Geschäftsjahr, also ab dem 1.10.2017, keine Sonderfaktoren mehr berichten. Soll nicht heißen, dass wir nicht dort, hier und dort auch noch weiter immer wieder mal auch restrukturieren müssen, aber deutlich im geringeren Umfang als in den Jahren zuvor. Ich will aber darauf hinweisen, dass das vierte Quartal natürlich noch Sonderfaktoren beinhalten wird und die werden überwiegend auf die Merger, also auf die Aufteilungskosten zurückgehen. Zu beachten dabei ist, dass wir im Einklang mit den mittelfristigen Zielen ab Beginn des nächsten Geschäftsjahres dann auch unseren Fokus vom EBIT hin zu EBITDA verändern werden. Der dritte Faktor, der glaube ich auch wirklich stark ist, ist die Free Cashflow Entwicklung. Hier haben wir einen Anstieg um über 300 Millionen zum Vorjahr erreicht. Auch das ist hier teils geschuldet der Tatsache, dass wir niedrigere Sonderfaktoren hatten, aber eben halt auch durch eine substanzielle Verbesserung im Netto-Betriebsvermögen oder neudeutsch im Networking Capital. Schauen wir uns mal die Entwicklung im Detail auch hier nochmal an. Wie bereits erwähnt, das flächenbereinigte Wachstum war in beiden Segmenten stark, also sowohl im Großhandel, also Metro Wholesale, als auch bei Real. Vielleicht ein paar Vorbemerkungen zur Bezeichnung Metro Wholesale. Wir haben das bisherige Segment Metro Cash and Carry in der Berichterstattung in Metro Wholesale umbenannt. Und damit tragen wir der Weiterentwicklung des Geschäftsmodells und der Stärkung des Belieferungsgeschäfts Rechnung. Der Name der Vertriebsmarke Metro Makro Cash and Carry bleibt natürlich unverändert. Bei Metro Wholesale hat der flächenbereinigte Umsatz 2,6% zugelegt. Dabei wiesen alle Cluster ein positives flächenbereinigtes Wachstum auf. Frankreich, die Türkei und Deutschland haben sich besonders gut entwickelt. In Russland dagegen gab es keine Trendverbesserung und die Niederlande haben weiterhin mit einer schwächeren Entwicklung zu kämpfen. In Russland bewegen wir uns weiterhin in einem herausforderungsvollen Marktumfeld trotz verbesserter gesamtwirtschaftlicher Entwicklung. Sehen wir nach wie vor eine geringere Kundenfrequenz und Nachfrage im Lebensmittel-, im Food-Bereich. Dazu werde ich aber nachher nochmal ein bisschen detaillierter eingehen. Der berichtete Umsatz legte durch den Ausbau unserer Aktivitäten sowie durch die Wechselkursunterstützung um 6,2% zu. Bei Real wurde der flächenbereinigte Umsatz von einem leichten Kalendereffekt unterstützt und stieg um 2,5%. Trotz neuen Märkten weniger als im Vorjahr lag der ausgewiesene Umsatz um 0,7% höher. Darüber hinaus gab es bei beiden Vertriebslinien weiterhin eine sehr positive Entwicklung in Bezug auf die neuen Vertriebskanäle. Bei Metro Wholesale war die Belieferung einschließlich unserer Unternehmenserwerbe mit rund 30% Wachstum auf rund 17% Umsatzanteil erneuter Haupttreiber. Gleichermaßen wuchs das Online-Geschäft bei Real um rund 70% auf einen Umsatzanteil von jetzt 1,5%. Lassen Sie uns dann noch einen Blick auf die EBIT-Komponente werfen. Im dritten Quartal legte das EBIT von Metro Wholesale auf 256 Millionen Euro zu, angetrieben von den Ländern mit starkem flächenbereinigtem Wachstum. Ohne Währungsunterstützung liegt das Ergebnis immer noch 3 Millionen Euro über dem Vorjahr. Bei Real sank das EBIT auf minus 2,2 Millionen Euro. In Deutschland bewegen wir uns in einem sehr, sehr wettbewerbsintensiven Umfeld. Daher haben wir auch beschlossen, tatsächlich auch unsere Präsenz, sowohl was Marketingansätze als auch Preisinvestitionen angeht, zu steigern, um bei Kunden relevanter zu werden und die Frequenz zu erhöhen, was uns offenkundig gelungen ist, was man ja auch an der Umsatzentwicklung sieht. Aufgrund von Immobilienerträgen, die im Q3 um 17 Millionen Euro niedriger im Vergleich zum Vorjahr waren, ist das EBIT der Metro insgesamt um 9 Millionen Euro auf 230 Millionen Euro gesunken. Kommen wir dann zum EBIT und dem Ergebnis pro Aktie. Während das EBIT vor Sonderfaktoren nur leicht unter dem Vorjahr lag, belief sich das Ergebnis je Aktie auf 24 Euro Cent im Vergleich zu 36 Euro Cent im Vorjahr. Und ich will Ihnen auch gerne erklären, warum. Während das Finanzergebnis und die Steuerquote im Jahresvergleich weitgehend stabil waren, wurde das übrige Finanzergebnis im dritten Quartal durch die Bewertung von konzerninternen Forderungen in Fremdwährungen negativ beeinflusst. Diese Effekte sind jedoch nicht zahlungswirksam und waren im Neunmonatszeitraum weitgehend stabil. Obwohl wir die Volatilität des übrigen Finanzergebnisses in der Vergangenheit schon deutlich reduziert haben und kontinuierlich an der weiteren Optimierung arbeiten, müssen wir durch unser stark international geprägtes Geschäft eine gewisse verbleibende Volatilität wohl in Kauf nehmen. Infolgedessen blieb das Ergebnis je Aktie vor Sonderfaktoren im Q3 etwas unter dem Vorjahr. Im neuen Monatszeitraum allerdings stieg das EPS vor Sonderfaktoren dagegen um 27 Cent auf 1,08 Euro. Ähnlich hat das berichtete EPS im dritten Quartal von deutlich geringerer Restrukturierungsaufwendung profitiert und das Ergebnis je Aktie hat sich von 14 Euro Cent auf 21 Euro Cent verbessert. Kommen wir dann zum Free Cashflow, der einer unserer großen Schwerpunkte in den kommenden Jahren sein wird. Im dritten Quartal konnten wir aufgrund deutlich niedriger Sonderfaktoren und wie gesagt dem besseren Nettobetriebsvermögenverlauf eine erfreuliche Entwicklung verzeichnen. Und da gehen wir am besten auch mal Schritt für Schritt durch. Das EBITDA ist aufgrund einer stabilen operativen Entwicklung und deutlich geringer Sonderfaktoren auf 389 Millionen Euro gestiegen. Die Sonderfaktoren enthielten dabei Restrukturierungskosten bei Metro Wholesale und einige aufteilungsbezogene Themen. Die Veränderung des Nettobetriebsvermögens hat sich um 166 Millionen Euro auf minus 24 Millionen Euro deutlich verbessert. Diese Entwicklung wurde von der Osterverschiebung und zeitlichen Effekten wie der Tageskonstellation unterstützt. Die Investitionen ohne M&A und Finanzierungs-Leasing-Verlängerungen lagen im dritten Quartal auf Vorjahresniveau. Vor allem wurde in Instandhaltung, Umbau, Softwareentwicklung und einige Neueröffnungen investiert. Insgesamt beließ sich der Free Cashflow in diesem Quartal auf 180 Millionen Euro im Vergleich zu minus 127 Millionen Euro im Vorjahr. Die Nettoverschuldung lag Ende Juni bei 3,8 Milliarden Euro und damit ist sie rund 180 Millionen Euro höher als vor einem Jahr. Und dieser Anstieg ist weitgehend auf M&A-Aktivitäten zurückzuführen, namentlich der Abfluss für den Erwerb von Proa Pro früher in diesem Jahr. Sie wissen, wir haben im März diese Transaktion abgeschlossen. So viel also zu dem Überblick zu den Finanzkennzahlen. Und ich würde jetzt gerne noch etwas intensiver auf die strategischen Entwicklungen eingehen. Und auch hier würde ich gerne anfangen mit Metro Wholesale. Ich glaube, was man erkennen kann, ist, dass wir durch die jetzt mit dem Umsatz auch belegten Fortschritte behaupten können, unsere Relevanz ist weiter gestiegen. Das gelingt uns deshalb, weil wir permanent am Geschäftsmodell arbeiten und dieses anpassen, sowohl in Sortiment, Dienstleistungen, Lösungen, aber auch bezüglich Formate. Und wir machen das jetzt schon seit einigen Jahren und seit zwei Jahren noch intensiver mit dem neuen Steuerungsmodell mit maximaler Lokalisierung, soll heißen mit maximaler Autorisierung der lokalen Teams in den jeweiligen Ländern, in den Regionen und ehrlicherweise auch in den einzelnen Standorten. Darüber hinaus haben wir natürlich auch die Präsenz im Belieferungsgeschäft weiter ausgebaut. Und wir werden da gleich nochmal mehr Details transparent machen. Aber ich denke, es ist wirklich absolut wesentlich und wichtig zu sagen, dass unsere Wertschöpfung maßgeblich entscheidend von der Stärke und dem Engagement der Teams abhängt, die für uns jeden Tag Kunden treffen, Lieferanten treffen, in den Standorten arbeiten, in der Logistik arbeiten, in der Verwaltung arbeiten. Am Ende ist es die Motivation eines jeden Mitarbeiters und die Macht der vertrauensvollen Zusammenarbeit, die den Unterschied macht. Und so gesehen ist das Engagement der Mitarbeiter für uns einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Und deswegen lassen Sie mich doch einfach genau damit beginnen. Wie Sie sich vielleicht erinnern, haben wir schon auf dem Capital Markets Day Mitte Dezember letztes Jahr über die Bedeutung des Engagements auf dem Weg nach vorne berichtet. Und vor dem Hintergrund bin ich auch wirklich sehr, sehr zufrieden mit der Entwicklung, die wir auch in den letzten 12 Monaten da vollziehen konnten. Nämlich mehr als ein Drittel aller Länder hat ihren Engagement-Index im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Und sehr, sehr erfreulich ist auch, dass die Entwicklung in Deutschland jetzt in die richtige Richtung geht. Dort wurden 4 Prozentpunkte Steigerung erreicht. Ein ganz, ganz wichtiger Zwischenschritt, um dann letztendlich auch auf das Ziel zu kommen der ganzen Gruppe, das mit 76% sicherlich einen herausragenden Wert aktuell verkörpert. Die Engagement Survey Abfrage 2017 ist übrigens schon die 8., die wir vorgenommen haben. Und auch um Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, wie ernst unsere Kolleginnen und Kollegen das nehmen, 90% aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben daran teilgenommen. Wir haben eine weitere externe Studie, die wir permanent nutzen, um unser Geschäft zu verbessern, und zwar den Net Promoter Score. Und den haben wir in den letzten 9 Monaten deutlich vorangebracht. Zur Erinnerung, der Net Promoter Score oder in der Abkürzung NPS ist ein weltweit sehr intensiv genutztes Werkzeug, mit dem man die Reaktion der Kunden systematisch erheben, aber vor allen Dingen auch die Kundenbindung sehr, sehr klar identifizieren kann. Und sie ist letztendlich damit auch eine Messgröße, um zu nachhaltigem Wachstum zu kommen. Der Net Promoter Score macht es möglich, die Kundenerfahrung anhand einer einzigen Kennzahl zu messen. Und er befähigt unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch mehr mit unseren Kundinnen und Kunden zu interagieren und fördert verkaufsaktives Verhalten. Den NPS haben wir zum heutigen Zeitpunkt in 8 Ländern in der Einführung oder schon die Einführung abgeschlossen. Und das heißt, diese Länder repräsentieren 70% in etwa des Umsatzes. Wir wollen bis zum Ende des nächsten Geschäftsjahres NPS in allen Landeseinheiten einführen. Und das wird dann unser eigenes Werkzeug, das wir vor einigen Jahren schon bereits in alle Landeseinheiten ausgerollt haben, nämlich den Customer Pulse, ersetzen. Und das ist für uns sicher ein weiterer ganz, ganz wichtiger Schritt auf dem Weg nach vorne, um noch mehr Relevanz für Kunden zu erreichen. Die beiden Dinge sind sicherlich maßgeblich für das Umsatzwachstum, das wir erzielt haben. Und ich darf so sagen, in den letzten Jahren haben die lokalen Teams erkannt, dass sie unser Format in vielen etablierten Märkten anpassen und weiterentwickeln muss, genauso wie das unsere Kunden ja zwischenzeitlich getan haben. Und wir verstehen und wissen zu würdigen, dass sich die Bedürfnisse von kleinen und mittelständischen Unternehmen, den KMUs, geändert haben. Und wir müssen das Geschäftsmodell entsprechend anpassen. Und genau das ist das, was wir tun. Eine der Erkenntnisse dabei ist, dass wir letztendlich die Formate anpassen müssen. Und wir sind die Sache von 2 Seiten angegangen. Zunächst einmal hat unser neues Operating Model die Länder dazu befähigt, in vielerlei Hinsicht noch mutiger und noch zukunftsorientierter zu handeln, nicht nur auf der Ebene der einzelnen Märkte, sondern auch hinsichtlich der Auswahlmöglichkeiten der Kunden und des Leistungsangebots insgesamt. Viele Länder haben ja Alleinstellungsmerkmale und ihre Produktpalette auf den jeweilig spezifischen Kundenstamm in ihrem Land hin analysiert. Und wir beginnen jetzt bereits, die positiven Ergebnisse der darauf folgenden Anpassungen zu sehen. Das hebt natürlich die Notwendigkeit, die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen und auf diese einzugehen, noch intensiver als jemals zuvor. Zweitens haben wir im Zug der Anpassung unseres Geschäftsmodells damit begonnen, kleinere Märkte zu öffnen. Dies ermöglicht uns auch, die Entfernung zu unseren Kunden weiter zu verkleinern. Im Durchschnitt haben wir im Übrigen in den letzten 5 Jahren die Fläche unserer Märkte um ca. 10% reduziert. Dies sowohl auf kleinere Neueröffnungen als auch auf den Umbau bestehender Märkte zurückzuführen. In unserem Trader-Cluster haben wir die durchschnittliche Größe der Märkte sogar um sagenhafte 20% gesenkt. Auch hier wieder zurückzuführen auf kleinere Neueröffnungen und Umbauten. Darüber hinaus möchte ich Ihnen eine unserer jüngsten Markteröffnungen in Alès in Frankreich vorstellen, mit einer Nettoverkaufsfläche von 1250 Quadratmetern, also ein Metro-Store mit 1250 Quadratmetern. Ich erinnere Sie daran, dass ein Classic-Store 12.000 Quadratmeter hat, also ein Zehntel der Fläche in etwa. Der Markt ist voll darauf ausgerichtet, die Bedürfnisse von Gastronomie, also Horeca-Kunden, zu erfüllen. Und bereichert wird das Gesamterlebnis dieses kompakten Marktes durch Selbstbedienungskassen, digitales Bestellsystem für schwere bzw. unhandliche Produkte und eine Online-Regalverlängerung. Das ist auch illustriert auf der rechten Seite des Bildes. Das heißt, Kunden können auf Produkte zugreifen, die in diesem kleinen Store nicht im Regal sind, aber die sie dann entweder sich zustellen lassen können oder direkt bei dem nächsten Einkauf mitnehmen können. Dies bedeutet nicht nur eine effizientere Nutzung von Flächen und Investitionen, sondern auch eine Vereinfachung der Prozesse für unsere Mitarbeiter und unsere Kunden. Neben der generellen Verbesserung im Bereich der Märkte haben die Länder auch eine der zentralen Bestandteile unseres Geschäftes überarbeitet, nämlich das Sortiment. Wie bereits erwähnt, in dem Maße, in dem sich die Bedürfnisse der Kunden ändern, müssen wir das Sortiment entsprechend anpassen. Und das gilt für alle unsere Geschäftstätigkeiten. Auch hier in Frankreich zum Beispiel war es nicht nur das Ziel des Teams vor Ort, den Kundenzulauf zu fördern, sondern auch die gesamte Erfahrung, die der Kunde macht und die gesamte Erfahrung, die er im Laufe mit unserem Unternehmen macht, also die sogenannte Customer Journey, zu optimieren. In einer ersten Runde hat das Team dort mehr als 5.000 Artikel ausgelistet, die offensichtlich nicht mehr relevant waren für unsere Kunden und gleichzeitig 2.000 zusätzliche für Horeca-Kunden besonders relevante Artikel ins Sortiment genommen. Und die Anpassung des Geschäftsmodells hat zu einer robusten Frequenz und zu einer Erhöhung der Rechnungsbeiträge geführt. Beides ist vor allem auf die neuen gelisteten Sortimente zurückzuführen. Im Zuge des Wachstums unserer Kundengruppen Horeca und Trader verzeichnen wir nun auch einen Rückgang im Umsatzanteil von Non-Food-Artikeln. In vielerlei Hinsicht hilft uns dies, uns auf unsere Kernkategorien zu konzentrieren, in denen wir wirklich Spezialisten sind, nämlich bei Lebensmitteln. Im Zuge der weiteren Überprüfung des Sortiments werden unsere Eigenmarken eine noch viel wichtigere Rolle spielen als jemals zuvor. Daher haben wir ein Rebranding unter dem Namen Metro initiiert, um unser Image als Champion for Independent Business oder als Partner für die kleinen und mittelgroßen Unternehmen weiter zu festigen. Und da nehmen wir jetzt auch ganz bewusst den Vorteil in Kauf, den wir haben über den hohen Bekanntheitsgrad der Marke Metro und verbinden jetzt auch die Private Label Positionierung mit der Metro Marke, wie Sie auf der rechten Seite des Charts sehen. Auf dem Chart sehen Sie auch, dass 80% unserer kaufenden Kunden Eigenmarken erwerben und sogar noch ein größerer Anteil der Horeca-Kunden Eigenmarken für den Unternehmensbedarf erwirbt. Der eigentliche Zweck unseres Tun, also unser Purpose, ist ja, dass uns unsere Kunden vertrauen, sei es mit Blick auf die Sortimentsbreite oder Warenverfügbarkeit oder dass wir ihnen Lösungen anbieten, die ihnen Zeit und Geld sparen, in anderen Worten, die ihnen unmittelbaren Mehrwert bieten. Und vor diesem Hintergrund setzen wir unsere Bemühungen noch weiter fort, bessere Lösungen und Dienstleistungen zu finden. Und Eigenmarken spielen dabei eine ganz exponierte Rolle. Sie erinnern sich vielleicht auch dran, beim Capital Markets Day hatten wir Ihnen einige Beispiele gezeigt, wo wir Produkte unter Eigenmarken anbieten, die es so in vergleichbarer Weise nirgendwo gibt, sei es durch Packaging, sei es durch Vorverarbeitung, also alles Wertbeiträge, die unseren Zielgruppen das tägliche Arbeiten erleichtern. So viel zu den euphorischen Zahlen bei den Eigenmarken. Ich will noch eine Zahl ergänzen. Wir haben einen Eigenmarkenanteil von 16%. Ich darf Ihnen sagen, das ist sicherlich nicht das Ende der Fahnenstange. Im Gegenteil, das ist wahrscheinlich eine Zahl, die signifikante Verbesserungsmöglichkeiten indiziert. Kommen wir dann zum Belieferungsgeschäft, bei dem wir auch stark gewachsen sind und das genauso wie unsere flächenbereinigte Performance zu dem starken Entwicklungsfortschritt von 3% im Quartal beigetragen haben. In diesem Quartal haben wir mit der Belieferung erneut ein zweistelliges Wachstum erzielt. Im Zuge unserer fortgesetzten Wachstums verlagern wir das Belieferungsgeschäft aber immer mehr in Depots oder in gesonderte Flächen in unseren Märkten, wo wir unsere Cash-and-Carry-Fläche reduzieren und die frei werdende Fläche für Belieferung allokieren. Für die Professionalisierung fallen Anlaufkosten an. Wir verbessern laufend unsere Performance in Bezug auf Service und Kundenorientieren und bauen unsere Kompetenzen aus und werden sicherlich in dem Bereich auch noch weiter investieren. Eine unserer Prioritäten in dem Zusammenhang ist die digitale Bestellung. über die wir ja schon im zweiten Quartal berichtet haben. Das Thema Digital spielt für alle unsere Vertriebslinien eine äußerst wichtige Rolle und wird weiterhin einen zentralen Baustein unserer strategischen Entwicklung bilden. Metro Wholesale ist für unsere Kunden ein verlässlicher Partner für die letzte Meile. Deren Vertrauen bedeutet für uns, dass wir uns auf das richtige Sortiment konzentrieren, auf verlässliche, zuverlässige Lösungen und vor allen Dingen auch auf die richtige Mitarbeitereinstellung, die zusammen all dies möglich machen. Wir werden die Belieferungslösung für unsere Kunden weiterhin ausbauen und freuen uns darauf, auch in den kommenden Quartalen die Ergebnisse vorzustellen. Kommen wir jetzt zu Russland, und zwar auch aus dem Anlass heraus, dass uns natürlich viele Fragen erreicht haben, wie wir über Russland denken, wie sich unser Geschäft entwickelt und wie sich die gesamte Situation in den kommenden Quartalen und Jahren wohl darstellen wird. Und deswegen würde ich gerne da auch ein bisschen detaillierter eingehen. Denn ungeachtet der schwierigen und herausforderungsvollen Rahmenbedingungen und dem Gegenwind, den wir und auch unsere Wettbewerber ausgesetzt sind, haben wir unser Leistungsversprechen für Gewerbekunden in den letzten Jahren und auch in diesem Quartal weiter ausgebaut und folgen dabei dem bereits umrissenen Prinzip auch hier Aktivierung der Mitarbeiter, Anpassung des Geschäftsmodells und Vorstoß in die Belieferung. Bereits heute kommen mehr als 50% des Umsatzes von den strategischen Fokusgruppen, also der Gastronomie, Horeca und Trader. Über die letzten Jahre haben die beiden Gruppen ein klares Wachstum gezeigt, während der SEO-Anteil merklich zurückgegangen ist. Das Mitarbeiterengagement lag in Russland in diesem Jahr bei 85% und damit wieder einmal an der Spitze im Konzern. Dies ist Ausdruck der wirklich fantastischen Arbeit, die das Führungsteam in Russland beim Metro geleistet hat. Der Non-Food-Anteil hat sich auch hier gleichermaßen fast auf Konzerndurchschnitt verringert. Wir sehen auch dies als Zeichen der fortwährenden Reifung des Marktes und verlagern den Schwerpunkt folglich in Richtung Horeca, Gastronomie und Trader. Infolgedessen und um uns noch weiter von den Lebensmitteleinzelhändlern auf dem Markt abzuheben, haben wir unser Geschäftsmodell ganz erheblich angepasst. In Russland gefährden die ehrgeizigen Expansionspläne moderner Einzelhändler die Existenz der traditionellen Händler. Diese Händler weisen in der Regel unterentwickelte Warenkonzepte und eben solche Sortimentsplanung auf. Daher hat Metro Russland begonnen, ihren Bestands- und Neukunden im Trader-Bereich, die bereits einen Shop führen oder einen eröffnen möchten, unter dem Namen Fasol ein Franchise-Konzept anzubieten. Hinsichtlich des Sortiments und der Gestaltung der Dienstleistung haben wir seit der Eröffnung des ersten Franchise-Marktes einen wirklich weiten Weg zurückgelegt. Es ist für uns vollkommen klar, dass wir auf dem Markt keine vergleichbare Franchise-Lösung von irgendjemand anderen sehen. Mittlerweile haben wir jetzt schon über 240 Franchise-Märkte eröffnet. Auch das jüngste Tankstellenformat dieses Franchise-Konzeptes funktioniert laut Kundenfeedback gut und erreicht nach der Umgestaltung Umsatzanstiege von bis zu 30-80%. In Bezug auf die Belieferung sehen wir in den 15 größten Städten Russlands in den nächsten Jahren gleichermaßen einiges an Potenzial. Im Juni dieses Jahres haben wir das erste Depot in St. Petersburg eröffnet, das sowohl auf Fasol als auch auf Horeca-Kunden ausgerichtet ist. Wir bleiben weiterhin positiv mit Blick auf Russland aufgrund der anhaltenden Verbesserung der makroökonomischen Parameter. Das Bruttoinlandsprodukt wächst weiter und die Konsumentenstimmung zeigt Anzeichen einer Verbesserung. Die gesamtwirtschaftlichen statistischen Trends, die wir sehen, unterstützen eine kontinuierliche Erholung der russischen Wirtschaft. Schaut man nochmal auf Metro Wholesale insgesamt, dann kann man abschließend sagen, wir haben nicht nur eine gute Entwicklung, was die Zahlen angeht, sondern wir haben auch guten Fortschritt in Bezug auf die strategischen Initiativen zu verzeichnen. Kommen wir dann zu Real. Neben der guten flächenbereinigten Umsatzentwicklung hatten wir bei Real auch eine anhaltend starke Leistung des Pilotmarktes in Krefeld, in dem wir ja unser Food Lover Konzept eingeführt haben. Seit der Eröffnung im November letzten Jahres haben wir das gesamte Modell überprüft und einen generellen Nachweis der Wirksamkeit festgestellt. Auf der Grundlage der dabei gewonnenen Einsicht haben wir das Konzept zudem auch Bezug auf die Verkaufsfläche und den Bedarf an Investitionen weiter optimiert und präzisiert. In den kommenden Monaten werden wir das verfeinerte Modell jetzt in Braunschweig implementieren. Das heißt, entgegen der Meldung, wir würden dieses Konzept nicht weiterverfolgen, kann ich Ihnen heute hier klar sagen, wir sind absolut entschlossen, das Foodlover-Konzept weiter zu nutzen und Braunschweig logischerweise wird nicht der letzte Standort sein. Darüber hinaus haben wir beschlossen, in sehr naher Zukunft ausgewählte Module aus dem Foodlover-Konzept in eine breitere Anzahl von Standorten im Portfolio einzuführen. Und nun komme ich zu einem echt ein Highlight bei Real, nämlich dem Online-Geschäft, das sich wirklich extrem erfreulich entwickelt hat mit einem Wachstum von rund 70% und jetzt mittlerweile einen Umsatzanteil von 1,5%. Auch nochmal da zu Ihrer Erinnerung, dies ist eine wundervolle Kooperation von Köln mit Düsseldorf, denn wir haben vor etwas mehr als einem Jahr das Unternehmen Hitmeister, das in Köln ansässig ist, erworben, im Februar, März mit der Real-Plattform integriert. Und die Entwicklung, die wir seitdem verzeichnen, ist extrem dynamisch. Das liegt einmal daran, dass wir sicherlich heute eine extrem hohe Relevanz an Artikeln anbieten, über 10 Millionen Artikel. In 5.000 Kategorien, die wir mit mehr als 4.000 Partnern anbieten. Und wir haben verzeichnen heute rund 10 Millionen Besucher auf der Real-Website pro Monat. Eine Entwicklung, die in der Form das übertrifft, was wir selber erwartet haben und die sicherlich auch Anlass gibt zur positiven Erwartung in den kommenden Quartalen. Und wie ich schon sagte, die Stimmung und die Dynamik dieses Teams zu sehen, das da zwischen Köln und Düsseldorf zusammengekommen ist, ist einfach unglaublich begeisternd. So viel zu den Highlights der letzten drei Monate. Wie Sie ja wissen, gibt es für das laufende Geschäftsjahr keine spezifische Prognose mehr. Das dürfen wir juristisch auch gar nicht tun. Allerdings möchten wir an der Stelle nochmal das mittelfristige Ziel bestätigen, das auf dem Capital Markets Day im Dezember 2000 gesetzt wurde. Und das beinhaltet mehr oder 3% oder mehr Umsatzwachstum, eine ausgewiesene EBITDA-Marge von etwa 5%, jetzt aber all in, also inklusive eventueller Restrukturierungskosten, denn wir werden keine Sondereffekte mehr berichten, keine Sonderfaktoren. Eine Free Cashflow Conversion von über 60%. Auch da haben Sie Anzeichen dafür gesehen in dem Quartal, was es heißt, wenn wir an der Ecke noch stärker uns disziplinieren und eine Steuerquote, die unter 40% liegen sollte. Darüber hinaus möchte ich Sie aber auch auf das bevorstehende vierte Quartal und auf ein paar technische Effekte hinweisen. Und dazu gehören die letztjährigen Immobilienerträge und andere einmalige Effekte, sowie die erwartete Entwicklung des Nettobetriebsvermögens. Das Q4 wird in einem sehr intensiven und sehr anspruchsvollen Übergangsjahr, das wir zu verzeichnen hatten mit der Spaltung in zwei Gruppen, das letzte Quartal sein, in welchem wir Sonderfaktoren berichten. Und diese Sonderfaktoren werden in dem Fall die Kosten für die Spaltung einschließen. Wir haben auch verstanden, dass hier und dort Anregungen kamen, unsere Art und Weise, die Zahlen zu berichten, weiter zu verbessern, sowohl in den Analysten-Calls als auch in der Interaktion mit Ihnen. Wir haben diese Dinge sehr, sehr aufmerksam aufgenommen, arbeiten auch jetzt hier mit dem ganzen Team, sowohl in der Kommunikation als auch bei Investor Relations daran, diese Dinge zu reflektieren. Und Sie dürfen davon ausgehen, dass jetzt die heute schon reflektierten Veränderungen nicht das Ende sind, sondern dass wir mit der Präsentation der neuen Zahlen für das Geschäftsjahr 16/17 dann auch transparent machen werden, wie wir unser Reporting für das neue Geschäftsjahr ändern werden. Ja, zu guter Letzt freue ich mich sehr, Sie auch alle am 13. September in Düsseldorf zur Eröffnung von Metro Unboxed einzuladen. Das wird eine Veranstaltung sein, bei der wir die Möglichkeit bieten, Zugang zu neuen Metro zu bekommen auf eine sehr effektive, aber auch hoffentlich auch unterhaltsame Art und Weise. Wir werden Ihnen dort die Geschäftsmodelle unserer vielen Landeseinheiten zeigen, aber auch die vielen Unterscheidungsmerkmale zwischen den Geschäftseinheiten, als auch unsere einzigartigen Leistungsmerkmale, die wir international als auch national mittlerweile entwickelt haben. Und ich freue mich sehr, möglichst viele von Ihnen dort willkommen heißen zu dürfen, um Ihnen dort Zugang zu möglichst viel weiteren Erkenntnissen zur neuen Metro bieten zu können. Bitte beachten Sie auch unsere bevorstehenden Berichtstermine zur Umsatzmeldung für das Geschäftsjahr sowie zum Geschäftsbericht. Und jetzt danke ich Ihnen erst einmal für Ihre Aufmerksamkeit und wir stehen parat für Fragen.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir starten nun mit der Frage- und Antwortrunde. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Tasten Stern und 1 auf Ihrem Telefon. Möchten Sie Ihre Frage zurückziehen, drücken Sie bitte die Tasten Stern und 2 auf Ihrem Telefon. Für Fragen drücken Sie bitte jetzt Stern und 1. Einen Moment für die erste Frage bitte. Und die erste Frage kommt von Herrn Michael Gassmann von der Welt. Bitte stellen Sie Ihre Frage. Herr Gassmann, Ihre Leitung ist geöffnet. Michael Gassmann, Ihre Frage bitte.
Hallo? Können Sie mich
Danke,
hören?
Danke, wir können Sie hören.
Ah, okay, da war irgendwas in der Leitung. Ja, ich wollte gerne mal auf dieses neue Konzept im Wholesale-Kurs zu sprechen kommen. Wenn man es etwas überspitzt formuliert, könnte man sagen, ist das ein schrittweiser Abschied von Cash and Carry und ein neues Geschäftsmodell, das hingeht in Richtung starker Belieferung. Also Metro erfindet sich quasi neu damit. Wäre das korrekt oder ist das überzogen nach Ihrer Einschätzung, Herr Koch?
Also was auf jeden Fall korrekt ist, ist, dass die Belieferung ein rasant wachsender Absatzkanal für uns heute schon ist und morgen sicherlich bleiben wird. Was man aber auch festhalten kann, ist, dass die Relevanz der stationären Umsätze mitnichten zu unterschätzen sind. Wir haben in unseren führenden Gastronomie-Großhandelseinheiten einen Zulauf von Kunden und das sind weiterhin Kunden, die ganz, ganz stark eben halt auch stationär den Vorteil nutzen, Ware direkt nicht nur sehen zu können, sondern erleben zu können, den Markt auch immer stärker als Platz nutzen, um Impulse zu kriegen, ihr Geschäft zu optimieren. Frankreich ist ein tolles Beispiel dafür, aber ich kann Ihnen etliche andere nennen, Italien, Spanien, Türkei, wo wir ein hybrides Verhalten sehen. Also Kunden, die sagen, all das, was an, ich sag mal, sorglos Produkten angeboten wird, also Ware, die im Bereich, ich sag mal, verpackte Ware, Commodity-Ware, wo ich jetzt nicht in Ansätzen eine Diskussion zur Qualität haben könnte, die möchte ich so einfach und so effizient und effektiv wie möglich zugestellt bekommen. Bei allem, was frisch ist, was auch meine eigene Marke als Gastronom ja ganz wesentlich auch prägt, will ich weiterhin auch vor Ort Zugriff auf die Ware haben. Vor allen Dingen will ich aber auch die Interaktion mit dem kompetenten Team im Store. Deswegen sagte ich ja auch, unsere Entwicklung in den Standorten, auch in diesem Quartal, zeigt, dass diese Richtung eine ist, die wir weiter einschlagen müssen. Und wir ergänzen letztendlich die Belieferung im Sinne von, das ist eine Anforderung von unseren Kunden, die sie seit Jahren gestellt haben, die wir vor wenigen Jahren dann auch ernsthaft aufgegriffen haben und an der wir glauben, noch eine Menge an Leistungsreserven heben zu können. Insofern, es gibt eine gewisse Verlagerung, aber es ist nicht so, dass wir sagen, der stationäre Großhandel spielt dabei keine Rolle mehr. Vielleicht als letztes Beispiel zwei Fälle, wo wir davon großen Vorteil momentan ziehen. Wir haben, das haben wir glaube ich auch bei dem Kapitalmarkttag erläutert, in Venedig einen Markt gehabt, klassischer Metromarkt, 12.000 Quadratmeter. Den haben wir um ein Drittel reduziert auf ungefähr 8.000 und die 4.000 Quadratmeter sind Belieferungsdepot geworden, zum Vorteil von beiden Einheiten. Der Store hat wesentliche Impulse dafür gekriegt, ist deutlich relevanter und effektiver geworden für unsere Kunden. Und auf der anderen Seite haben wir ein schönes Entwicklungspotenzial bei der Belieferung erschlossen. Und im Übrigen kann ich Ihnen davon händevoll vom Beispiel nennen. Vielleicht noch eins dazu. Gerade in Budapest haben wir Anfang des Jahres eine ähnliche Entwicklung vollzogen, wo wir jetzt die gesamte Budapest-Region aus einer freigestellten Fläche von einem ehemals großen Standort nutzen. Insofern, hier ergibt sich eine wundervolle Synergie im Sinne von große Flächen bieten ehrlicherweise einen Chancenüberhang, weil ich die Fläche für neue Dinge nutzen kann.
Darf ich eine kleine Ergänzungsfrage stellen? Ja. Dieser kleine Markt in Frankreich mit 1250 Quadratmetern, ist das ein Testmarkt? Gibt es davon mehr?
Es ist auf jeden Fall ein mutiger Schritt gewesen der Kollegen in Frankreich und des ganzen Teams, das hier die französische Mannschaft aus der Zentrale betreut. Und natürlich sind wir noch ganz, ganz in einem frühen Stadium. Aber was wir da sehen wollten, ist, wie weit können wir uns reduzieren, was Flächenpräsenz angeht, ohne jegliche Kompromisse bei Warenverfügbarkeit und Service-Level. Und wir sind ehrlicherweise ziemlich begeistert von dem Start dieses Formates. Denn das gibt uns natürlich, wenn es sich dann so bewährt, und das ist noch zu früh, um da final urteilen zu können, aber ich sage Ihnen ja, wir sind ziemlich ermutigt durch die ersten Wochen und Monate, die wir jetzt haben, dann ergibt es auf einmal die Möglichkeit, in Regionen vorzudringen mit Großhandelsangeboten, die vorher für uns nicht zugänglich waren. Das ergibt vollkommen neue Perspektiven, um dann auch in die Nachbarschaft unserer Kunden uns einzubinden und somit auch die Erreichbarkeit deutlich zu vereinfachen.
Danke.
Die nächste Frage stellt Denise Klug von Lebensmittelzeitung. Bitte stellen Sie Ihre Frage.
Hallo, schönen guten Tag. Sie haben ja eben ganz stolz von den Umsatzwachstümen bei Real Online berichtet. Und mich würde jetzt mal interessieren, wie es denn da weitergeht mit dem Online-Geschäft. Sie haben da ja einiges ein bisschen zurückgefahren. Wohin soll denn die Reise gehen und wie möchten Sie denn weiter dort in diesem Feld Wachstum generieren?
Also die Entwicklung bei Real ist, glaube ich, eine, von der wir behaupten dürfen, die noch nicht, ich sag mal, greifbar ist in Bezug auf das volle Potenzial. Wir sind ein Stück weit, ich will nicht sagen überwältigt, aber doch schon begeistert. Diese 70% Wachstum in etwa, die wir da ausweisen, sind ja, wenn man nach den Terminologien vorgeht, die andere verwenden, Gross Merchandise Value, also der Gesamtwert, der letztendlich über die Plattform gehandelt wird, ist der Zuwachs sogar noch größer. Wir haben weiterhin einen guten Zulauf an Handelspartnern, die sich auf die Plattform aufschalten wollen. Das ist auch die große Leistung sowohl des ehemaligen Managementteams von Hitmeister als auch Real Digital. Und wir sind natürlich auch uns darüber im Klaren, dass die Awareness, also die Bekanntheit von Real.de als relevanter Plattform noch zu verbessern ist. Deswegen ist auch die Kampagne gestartet worden, die auf, glaube ich, eine innovative Art und Weise mal Aufmerksamkeit auf Real lenkt. So gesehen, ich kann Ihnen heute keine Zahlen nennen, ich dürfte Ihnen auch gar keine Zahlen nennen, weil mir gar nicht erlaubt ist, momentan Guidance-Werte zu geben. Insofern, bitte sehen Sie mir das nach, aber Sie hören es an meiner Stimme und an den Worten, die ich wähle, dass wir schon davon überzeugt sind, dass hier noch erhebliches Zusatzpotenzial ist. Und wir werden auch schauen, dass wir diese Relevanz, die wir ja deutlich jetzt steigern, im vor allen Dingen Non-Food-getriebenen Sortiment, dass wir diese jetzt auch nutzen, um noch ein paar Dinge rund um das Thema Food weiter auszubauen. Wir haben aktuell einen Test am Laufen mit einigen Märkten, wo wir das Thema Click and Collect ausprobieren. Das heißt, dass Sie dann auf der Real-Plattform auch Ihren Warenkorb inklusive frische, ultrafrische platzieren können und dann in ausgewählten Märkten praktisch nur noch zum Counter müssen, zahlen, wenn Sie nicht schon vorab bezahlt haben, und Sie nehmen die Sachen mit. Auch das ist ein Thema, an dem wir intensiv arbeiten.
Noch eine Folgefrage dazu. Wie soll das denn weitergehen mit der Zustellung von Lebensmitteln bei Real, mit der Online-Lieferung?
Das ist ein Thema, bei dem wir weiterhin auch natürlich immer schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Sie haben sicherlich auch bemerkt, dass wir als Unternehmen an der Ecke durchaus konservativer rangehen. Das liegt einfach daran, dass wir ohnehin wissen, die Preissensitivität im deutschen Lebensmittelmarkt ist extrem hoch, ist wahrscheinlich eine der höchsten international, auch aufgrund des hohen Discount-Anteils im deutschen LEH. Zum anderen sind die Kosten für die letzten Meile signifikant und die Bereitschaft von Kunden, jetzt mal bezogen auf die große Landschaft der Konsumenten, ist sehr, sehr eingeschränkt, eben aufgrund der hohen Preissensitivität. Insofern, wir schauen uns solche Dinge immer weiter an. Wir haben auch hier Piloten am Laufen, aber hier ist es sicherlich so, dass wir da durchaus konservativer und vorsichtiger rangehen.
Dankeschön.
Die nächste Frage stellt Richard Weiß von Bloomberg News. Bitte stellen Sie Ihre Frage.
Ja, dankeschön. Guten Morgen. Ich habe zwei Fragen. Das eine ist zum Thema Russland. Können Sie ein bisschen was zur Profitabilität von Russland sagen, was Sie glauben, wie sich das da weiterentwickeln wird und was die neue Lösung, sag mal die neuen Shop-in-Shop-Läden, die Sie zusammen mit dem Mediamarkt in Russland machen, das sind, glaube ich, über 80 Läden. Können Sie das ein bisschen einordnen in das Konzept? Was bringt Ihnen das? Welchen Nutzen haben Sie davon? Und die zweite Frage wäre zu Real. Wir kennen Ihr Food-Lover-Konzept. Nun haben Sie fast, ich glaube, 300 Realmärkte in Deutschland. Krefeld kennen wir, Braunschweig kommt. Sie sagen, es werden weitere folgen. Können Sie uns irgendein Gefühl dafür geben, wie viele Märkte möglicherweise dieses neue Konzept bekommen könnten und was das kostet, so einen Standort umzumodeln und was das dann bringt bezüglich Umsatz und Profitabilität? Dankeschön.
Ja, fangen wir mit Russland an. Da haben wir in der Vergangenheit auch immer wieder ganz klar uns so positioniert, dass wir das Niveau, also das Ertragsniveau plus minus, das wir in der Vergangenheit hatten, auch in Zukunft sehen. Das ist auch weiterhin unsere Meinung, weil wir mit dem Team vor Ort, glaube ich, schon sagen zu dürfen, erhebliche Vorkehrungen getroffen haben, um die Krise zu meistern. Das ist natürlich auch ganz stark kosten- und effizienzgetrieben gewesen. Eine Reihe von Maßnahmen, die wir seit 2 Jahren dort eingeführt haben und das aktuelle Management-Team auch weiter vorangetrieben hat. Insofern bleiben wir dabei, dass wir dieses Niveau verteidigen können. Und wie ich schon vorher sagte, es gibt eine Reihe von statistischen Anzeichen, die dafür sprechen, dass die makroökonomische Situation gerade für das Thema Food in Russland auf dem Weg der Genesung ist. Die Shop-in-Shop-Entwicklung, die wir in Russland haben mit Mediamarkt, geht einher mit unserer Logik, dass wir in komplementären Sortimenten, also die nicht maßgeblich sind für unsere beiden Zielgruppen, nämlich Horeca, also Gastronomie und Hotellerie und den unabhängigen Händlern, dass es da nicht zwingendermaßen notwendig ist, dass wir die ganze Komplexität managen und dass wir uns auf solche Themenschwerpunkte dort fokussieren, sondern dass es allen halber sehr, sehr sinnvoll sein kann, einen Branchenexperten mit einer Kompetenz, die marktführend ist, auf unsere Fläche zu lassen. Das gibt uns Entlastung auf der Komplexitätsseite, das gibt uns Einkommen auf der Mietseite und das gibt uns eine gewisse Commission im Sinne von Ertragskomponente. Und es ist in der Tat so, so wie auch die Kollegen das von der Economy momentan sehen, das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Eine Entwicklung, die wir übrigens an anderen Stellen durchaus auch weiterverfolgen werden. Das heißt, das sozusagen Konzessionärsmodell ist sicherlich nicht allein limitiert auf das, was wir jetzt gerade mit Mediamarkt in Russland machen. Zu dem Food Lover ist Folgendes zu sagen. Wir haben weiterhin einen erheblichen Zulauf und Zugewinn in Frequenz in Krefeld. Und das jetzt nach fast einem Jahr an Geschäftstätigkeit in Krefeld. Wenn man die Entwicklung sich anschaut, dann zeigt das, wir treffen offensichtlich hier auf den Nerv der Konsumenten. Vielfalt ist etwas, was Kunden suchen. Sie suchen es aber eben halt auch mit der entsprechenden Servicequalität, Beratungsqualität. Und sie wollen das Erlebnis haben. Und deswegen ist auch dieser Food Court, also die Gastronomie, die sie in dem Markt finden, einer der ganz entscheidenden Erfolgsfaktoren. Wir machen ungefähr 10% der Bons im Markt, machen wir mit der Gastronomie. Und da weiß jeder, dass die Gastronomiebons in der Regel eine bessere Marge haben als die Lebensmitteleinzelhandelbons. Es ist aber auch ohne Frage so, dass wir gesagt haben, wir müssen unsere Investitionseffizienz steigern. Und das hat erhebliche Anstrengungen nochmal erfordert. Das wird jetzt auch der Fall sein dann bei der Applikation in Braunschweig. Und jetzt sage ich es auch so deutlich, wir brauchen am Ende eine Wirtschaftlichkeit für den Service-Level. Der Service-Level verlangt, dass wir mehr Personal auf der Fläche haben. Im Grunde genommen ist der Food-Lover die Kehrtwende vom SB. Natürlich ist da noch ein bisschen SB drin, aber Selbstbedienungswarenhaus, so wie man Hypermarkets auf Hochdeutsch nennt, sind nicht kompatibel mit dem, was wir bei Foodlover wollen. Wir müssen bei Foodlover mehr Service bieten, also mehr Personal. Und wissen, dass wir dabei gegenüber den meisten deutschen LEH-Playern um bis zu 30% Nachteile in den Faktorkosten haben, setze ich weiterhin stark darauf, dass die uns gegenüber gemachte Zusage von Verdi, dass wir Wettbewerbsfähigkeit erreichen und die auch im Zukunftstarifvertrag verankert ist, dass ich diese ernst nehmen darf. Sonst haben wir eine große Herausforderung, wie wir damit umgehen müssen. Und das sind Komponenten, die wir uns natürlich sehr, sehr genau anschauen. Wir haben noch eine Zeit bis 2018, Frühjahr 2018, muss das, was im Zukunftstarifvertrag verankert wurde und unterschrieben wurde, dann auch in bare Münze umgesetzt werden. Und darauf setzen wir.
Ist Ihre Frage damit beantwortet, Herr Weiß?
Naja, zu dem Umfang, die Herr Koch Sie beantworten wollte, denke ich, ist sie beantwortet. Dankeschön.
Die nächste Frage stellt Christoph Kapalczynski von Handelsblatt. Bitte stellen Sie Ihre Frage.
Guten Morgen. Könnten Sie einmal den Verlauf des Aktienkurses seit der Aufspaltung kommentieren?
Ja, wir haben ja von vornherein immer gesagt, dass unmittelbar nach der Spaltung eine hohe Volatilität zu erwarten ist. Die ist deshalb zu erwarten, weil auch etliche Fonds aufgrund deren Regularien aus Aktien aussteigen müssen, die in gewissen Indizes nicht mehr enthalten sind. Wie Sie wissen, sind wir mit dem 13. Juli aus dem MDAX ausgeschieden. Das Economy ist im MDAX geblieben. Das ist einer der Faktoren. Und so gesehen ist die Volatilität, die wir dann praktisch nach der Trennung gesehen haben, eine nicht überraschende Volatilität. Und was wir natürlich auch immer wieder artikuliert haben, ist die Neupositionierung der Metro auch als im Schwerpunkt Großhandelsunternehmen mit einem wichtigen Einzelhandelsgeschäft in Deutschland ist eine Entwicklung, die einige Quartale braucht. Auch das kann man an anderen Fällen, glaube ich, gut nachvollziehen. Und diese Quartale müssen hinterlegt sein mit Zahlen, die korrespondieren mit dem neuen Profil. Ich denke, dass die Zahlen aus dem dritten Quartal sehr stark korrespondieren mit dem Profil, das wir auch beim Kapitalmarkttag Ende Dezember, Mitte Dezember artikuliert haben. Aber hier ist, glaube ich, jeder im Managementteam und in der Firma sich dessen darüber im Klaren. Das verlangt jetzt eine Konsistenz und Kontinuität Quartal für Quartal und das wird eine Weile brauchen.
Ist Ihre Frage beantwortet, Herr Kapalczynski?
Ja, vielen Dank.
Die nächste Frage stellt Christine Scharnbroch von FAZ. Bitte stellen Sie Ihre Frage.
Guten Morgen, meine Frage hat sich erledigt. Ich wollte auch nach der Entwicklung des Aktienkurses fragen. Danke.
Herr Starschmidt, es liegen keine weiteren Fragen mehr vor.
Dann darf ich mich herzlich bedanken für Ihre Zeit und die Teilnahme an unserem Call heute. Wenn weitere Fragen anfallen sollten, stehen wir wie immer unter unseren gewohnten Telefonnummern zur Verfügung. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und frohes Schaffen. Bis dann. Tschüss.